Herzlich willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up.
Heute mal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Unser Programm Reach for Exist geht in die zweite Runde. Unser strukturiertes Programm zur Unterstützung bei der Antragstellung zur Förderung durch die Exist-Programme ist interessant für alle, die ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in eine Geschäftsidee umwandeln möchten. Informiert euch auf unserer Homepage und meldet euch für unsere Infoveranstaltung am 17.03. an. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch jederzeit gern per E-Mail an uns wenden. Hallo zusammen, heute heißt es bei uns mal wieder From Science to Startup. Ich bin Anne Fortkamp und spreche heute mit Dr. Kolja Beltrop vom Startup E-Light Innovations. Wir sprechen über Batterien, über Elektrolyte und potenzielle Anwendungsfelder. Erfahrt im Podcast, warum maßgeschneiderte Elektrolyte als Komponente für zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien die Zukunft sind und warum E-Light Innovations am Zahn der Zeit arbeiten. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute heißt es bei uns wieder From Science to Startup. Ich freue mich sehr, dass heute Herr Dr. Kolja Beltrop von E-Light Innovations mein Gast ist. Hi Kolja.
Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön. Kolja, möchtest du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen? Erzähl uns mal, wo du herkommst, was du so machst, beziehungsweise vielleicht, was du studiert hast.
Ja, sehr gerne. Ja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Kolja Beltrop, ich bin tatsächlich Münsteraner Urgestein, also in Münster geboren, nicht ganz in Münster aufgewachsen, ein bisschen entfernter von Münster, habe dann aber den Weg sozusagen während des Studiums oder zum Studium dann wieder nach Münster gefunden. Also ich habe hier Chemie studiert, anfänglich tatsächlich, aber da kommen wir vielleicht auch später noch drum, wenn es so generell um diese Gründungsidee ging.
Unternehmertum
und so weiter. Also das, wie soll man das sagen, das wurde mir jetzt nicht in die Wiege gelegt. Also ich wollte ursprünglich Lehrer werden, so wie mein Vater Lehrer war. Und bin dafür nach Münster gegangen. Also ich wollte Chemie und Sport studieren, das habe ich dann noch gemacht. Und
auf Lehramt dann?
Ja, genau.
Ah, okay.
Und dann musste ich aber notgedrungen ein Diplom-Chemiestudium anfangen.
Okay.
Ich meine, da sind wir schon mittendrin, aber spielt vielleicht an der Stelle gar keine Rolle.
Nee.
Genau, und das war am Ende dann natürlich auch mein Glück, weil ich zum Sommersemester angefangen bin und da konnte man nur Diplom-Chemie studieren. Da dachte ich, ich mache schon mal einen Schein vorher.
Ach so, im Wintersemester wäre das anders gewesen?
Genau, und okay. Ja, also du konntest Lehramt damals immer nur zum Wintersemester anfangen.
Ja, guck mal.
Und dann bin ich in der Chemie gelandet dann letztendlich und habe dann da promoviert.
Ja.
Im Bereich der Elektrochemie. Auch das war eher so ein Zufall. Also da kommen wir gleich später nochmal drauf, glaube ich, wie so der Weg dann war.
Mhm.
Und ja, genau, in der Chemie promoviert und ja, mit dem Fokus Batteriechemie, Batterietechnik, Elektrolytentwicklung.
Aber das war direkt auch dein Ziel am Anfang schon, als du mit dem, also du hast dann irgendwie gemerkt, dass dir das liegt, dieses Chemiestudium, und dann hast du direkt nach dem Diplom gesagt, ich bleibe auf jeden Fall hier im Fachbereich Chemie und mach direkt meine Doktorarbeit hinten dran.
Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, dass sich das schon während des Abis rausgestellt hat. Also ich war ein relativ fauler Schüler, das kann ich glaube ich jetzt sagen. Ich habe ja immerhin promoviert, also habe ja immerhin noch was hingekriegt.
Ich auch, das Gleiche.
Ich war wirklich ein fauler Schüler, was ich immer konnte, ohne viel zu lernen. Das war tatsächlich Chemie und Sport war ich auch immer richtig gut. Und da habe ich gedacht, okay, was liegt auf der Hand? Ich werde Lehrer und die damaligen Lehrer haben auch mal gesagt, alles klar, Beltrop, du wirst Lehrer.
Ja.
Und so war das dann ein bisschen vorgezeichnet und letztendlich haben mich dann die Professoren während des ersten Staatsexamens quasi dann wiederum auf die andere Schiene gebracht, nämlich, dass sie dann sagten, Herr Beltrop, wir glauben, dass an Ihnen wirklich ein guter Chemiker verloren ginge, wenn Sie an die Schule gehen. Und da habe ich mir bei der ersten Prüfung, die sehr gut war, nichts bei gedacht, als dann der zweite Prüfer das aber auch sagte, ohne dass sie sich irgendwie abgesprochen hatten, habe ich drüber nachgedacht und habe dann tatsächlich mich dafür entschieden, Diplomchemie weiterzumachen. Und dann noch vielleicht, um deine Frage komplett zu beantworten, Elektrochemie, auch das war auch eher ein Zufallsprodukt. Also ich hatte dann während des Diploms eigentlich mehr oder weniger schon eine Promotionsstelle sicher. Da ging es aber um OLED-Forschung, also anorganische Chemie im Prinzip.
Okay.
Und habe dann meine erste Diplomprüfung damals bei meinem jetzigen Doktorvater Martin Winter am MIT gemacht.
Mhm. Am MIT, also am Batterieforschungszentrum?
Genau, am bekannten MIT-Batterieforschungszentrum hier in Münster. Und ja, Martin hat dann gesagt, Kolja, ich hätte dich gerne hier im Institut, du kannst dir eigentlich aussuchen, was du hier machst, aber überleg dir das doch, ob du hier nicht promovieren möchtest.
Super.
Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte. Also es war nie so der gerade Weg und sagen wir, es ging zufällig immer Türen auf, die ich dann auch
durchschritten habe.
So ist es, ja.
Ja, hervorragend.
Ich muss wirklich sagen, ich rückblickend bereue ich gar nichts davon, ganz im Gegenteil, weil mich das natürlich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, ich habe noch nie einen Podcast gehört und jetzt mache ich einen.
Ja.
Ja, also wozu das nicht alles führen kann, wenn man eine Firma gründet.
Voll gut. Also ich finde, das ist ja schon mal erstens eine sehr sympathische Einstiegsgeschichte und auch ein besseres Thema gibt's ja gar nicht, als wenn man sagen kann, ich bereue erstmal nichts, was ich bis jetzt getan habe und die Entscheidung, die ich getroffen habe, stehe ich alle zu 100% dahinter. Voll gut.
Absolut.
Direkt mal die Frage dazu, also wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass du was gründen möchtest oder wann hast du angefangen, dich für die Thematik zu interessieren? Während der Promotion dann?
Ja, da muss man mal einen Schritt zurückgehen. Also tatsächlich ist die Gründungsidee zurückzuführen auf unseren Geschäftsführer, auf den Dr. Ralf Wagner, der ebenfalls mit mir zusammen am Mietbatterieforschungszentrum promoviert hat. Der war ein bisschen früher dran sozusagen. Und die Gründungsidee kam dann im Prinzip auf einer Konferenz. Da hat Ralf damals mit einem ja, mittlerweile auch Gründer, Torge Tönnissen von der Firma Custom Cells zusammengestanden und im Prinzip macht die Custom Cells das, was wir machen, nur auf Zellebene. Also ich gehe ja gleich nochmal ein bisschen ins Detail, was wir genau machen. Du musst jetzt wissen, es geht um Batterien, die machen maßgeschneiderte Batterien und wir stellen eine maßgeschneiderte Komponente eben für eine Batterie her. Und das kam sozusagen dann auf dieser Konferenz, dass das im Prinzip gar keiner macht.
Ah, okay.
Und sagen wir dann ein Mitgründer auch, der E-Light war ein damaliger Bürokollege von mir, also Stefan Röser. Und ich fand die Idee super, ich habe die damals bekräftigt, dann haben sie den ersten Exist-Antrag gestellt, der damals aber nicht durchging tatsächlich, aufgrund von, ja man kann eigentlich sagen, aufgrund eines Formfehlers sozusagen.
Oh, okay.
Ja, ist aber eigentlich auch nicht schlimm, also jetzt insbesondere für mich nicht, weil mir das natürlich dann die Möglichkeit gegeben hat, ein Jahr später sozusagen dann in dieses Team reinzukommen. Und dann war er natürlich erfolgreich, ne?
Ja, okay, verstehe. Aber du kannst dann also quasi sagen, aufgrund dieser Teilnahme an dieser Konferenz habt ihr quasi diesen Anschub bekommen. Das heißt, ihr habt ein Netzwerk gehabt und ihr habt auch über diese Idee gesprochen oder das kam so in den Gesprächen auf, richtig?
Ja, absolut. Also ich meine, die Frage stellt sich ja dann immer, inwieweit das auch ein Geschäftsmodell ist,
ne?
Also ein Produkt, was irgendwo nachgefragt wird. Und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, der Elektrolyt ist eine der wichtigsten Komponenten der Batterie. Also das kann ich auch gleich gerne nochmal
erläutern. Ja, das müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen besprechen.
Genau. Und dementsprechend keine Batterie ohne Elektrolyt. Also da ist natürlich der Markt da, aber sozusagen jetzt mit dem Siegeszug der Batterie haben sich neue Märkte erschlossen und dieser Standard-Elektrolyt, so wie er Anwendung gefunden hat jahrelang, das funktioniert halt so jetzt nicht mehr. Ja. Und da braucht man maßgeschneiderte Lösungen und das ist letztendlich dann die Daseinsberechtigung der E-Light.
Okay, das, was ihr macht. Also jetzt haben wir schon gehört, also Elektrolyt hast du gerade schon mal fallen lassen.
Ja.
Das heißt, ihr macht Komponenten für Batterien, hast du auch schon gesagt. Jetzt erzähl uns doch nochmal ganz genau das Prinzip von E-Light Innovations. Was macht ihr und was ist genau euer Thema?
Also die Mission von E-Light Innovations ist, dass wir den perfekten Elektrolyten für ein jedes Energiespeichersystem entwickeln und produzieren. So, man kann es jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen technisch, man kann einfach sagen, dass wir versuchen, eure Batterien einfach besser zu machen.
Also eine normale Batterie, die ich jetzt in, was weiß ich, meinem Wecker habe oder so.
Ja, oder zum Beispiel in deinem Telefon, was ja auf deinem Tisch neben dir liegt. Ne?
Ja.
Also da sollen ja die Batterien auch immer kleiner werden, immer höhere Energieinhalte. Es wird immer mehr von der Batterie verlangt letztendlich. Ne? Und da funktioniert halt eben der Standard-Elektrolyt nicht mehr. Da brauchen wir maßgeschneiderte Systeme. So, jetzt haben wir natürlich immer noch nicht die Frage beantwortet, was ist denn der Elektrolyt überhaupt? Ne?
Genau.
Das ist ja ein relativ abstrakter Begriff.
Ja.
Und die Frage würde ich vielleicht auch gerne einfach mal an dich stellen. Was würdest du dir denn als, sagen wir mal, Nicht-Experte der Batterietechnik unter einem Elektrolyten vorstellen?
Ich würde mir vorstellen, dass es irgendwas ist, was vielleicht Energie leitet oder so.
Ja, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Also im Prinzip, beschreibe das immer gerne so, dass der Elektrolyt sozusagen das Herzblut einer jeden Batterie ist.
Ja.
Also so wie wir Menschen das Blut zum Überleben brauchen, braucht die Batterie den Elektrolyten.
Mhm.
Ja, sozusagen das Bindeglied zwischen dem positiven und dem negativen Pol der Batterie. So, und jetzt muss man natürlich verstehen, dass der Elektrolyt nicht nur mit diesen Aktivmaterialien, also mit dem Graphit zum Beispiel auf der negativen Elektrodenseite oder dem Lithium-Übergangsmetalloxid auf der positiven Elektrodenseite in Kontakt ist, sondern mit allen anderen in der Zelle vorhandenen Materialien auch. Das heißt, er muss elektrochemisch stabil sein, er muss chemisch natürlich inert sein, der darf nicht reagieren mit den ganzen Komponenten, die dort Anwendung finden. Und der Elektrolyt ist im Prinzip ein Multikomponentensystem. Also klassisch aus drei Bausteinen bestehend. Wir haben ein Lösungsmittelgemisch, wir haben ein Leitsalz, also irgendein Lithiumsalz, weil in erster Linie machen wir Elektrolyte für die Lithium-Ionen-Batterie. Mhm. Und dann gibt's dann noch sogenannte Performance-Additive. Mhm. Also kleine Menge, große Wirkung. Ich sage dann auch immer, um in diesem Bild zu bleiben, sozusagen das Salz in der Suppe.
Ah, okay.
Ja? So, und jetzt hat man ja schon rausgehört, dass das Ganze ja recht komplex ist. Also von diesen drei Bausteinen, da kannst du dann zig verschiedene, sagen wir mal, Substanzen haben. Und das führt dann eben dazu, dass, ja, ich sag mal so, in so einem Standard-Elektrolyten hast du locker zwischen 5 und 10 verschiedenen Komponenten.
Mhm. Also die dann noch dazu, Entschuldigung, diese noch 5 Komponenten, die noch dazukommen, zu den 3 Komponenten, die es auch schon erfüllen muss. Also dass es inert sein muss, dass es an der Kathode nicht reagieren darf. Da muss es ja reagieren, an der Anode und an der Kathode.
Ja, eben, genau. Ja. Also ich sag mal so, das Funktionsprinzip im Prinzip klassischerweise eines Elektrolyten, ich meine, jetzt gehen wir schon sehr in die Thematik und sehr in die Tiefe. Auch da, um einfaches Bild zu verwenden, das ist sozusagen die Autobahn für die Lithium-Ionen.
Ja, sehr gut.
Also wir starten mit einer bestimmten Anzahl an Lithium-Ionen. Ja, und dann im Prinzip, was wir ja machen in der Lithium-Ionen-Batterie, wir shutteln die Lithium-Ionen einfach immer zwischen Minus- und Pluspol hin und her. Mhm. Deswegen sagt man auch gerne, das ist das Rocking Chair Prinzip, also Schaukelstuhlprinzip. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, dass während dieses ganzen Hin- und Her-Shuttlens, sagen wir mal, immer aktives Lithium verloren geht. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie mit zwei Wassertanks. Ja, mhm. Und du startest mit einem Wassertank, der voll ist, und einer ist komplett leer, und dann schüttest du das Wasser immer hin und her. Mhm. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass letztendlich dann bei Laden und Entladen, das wäre nämlich gleichbedeutend mit dem Hin- und Her-Schütten, immer auch mal ein bisschen Wasser daneben geht.
Ja, ja.
So, am Ende landest du dann letztendlich oder kommst du dann daraus, dass du nur noch 50% von der Kapazität, so sagen wir jetzt, in der Batterie hast, mit der du am Anfang gestartet bist.
Mhm, verstehe.
Und sozusagen der Elektrolyt hat extrem, extrem großen Einfluss auf eben auch diese Zyklenerhaltung, Kapazitätserhaltung. Wir können mit dem Elektrolyten Einfluss nehmen auf die Sicherheit des Elektrolyten, ob er brennbar ist zum Beispiel.
Mhm. Also
wie gesagt, der Elektrolyt ist wirklich so dass die Herzkomponente einer jeden Batterie.
Aber was unterscheidet euch dann jetzt von einer normalen Batterie, sage ich es mal in Anführungsstrichen?
Ja. Also von der normalen Batterie im Prinzip erstmal so nichts. Mhm. Ja, man muss aber auch da wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Lithium-Ionen-Batterie verwende, dann denken immer alle, okay, das ist ein und dieselbe, wir nennen das jetzt Zellchemie. Ja, mhm. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, auf der negativen Elektrode zum Beispiel wird gerne Graphit genommen und auf der positiven Übergangsmetalloxid.
Mhm.
Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht. Im Prinzip haben wir bis zu 50, 60 verschiedene Materialkombinationen, die da Anwendung finden. Und dementsprechend kann man sich auch leicht vorstellen, dass der Elektrolyt halt eben nicht ein und dasselbe System sein kann, sondern auch entsprechend der Aktivmaterialien maßgeschneidert sein muss und entsprechend der Anwendung.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist so ein bisschen das USP von E-Lite dann, dass wir erkannt haben, dass es jetzt entsprechend des Siegeszuges sozusagen der Lithium-Ionen-Batterie, die wurde ja 1990 durch Sony kommerzialisiert.
Mhm. Mhm.
Und für welche Anwendung? Ja, für die Anwendung im Handy, im Laptop. Und ich sag mal so, der Standard-Elektrolyt, der damals Anwendung fand, der hat sich auch lange Zeit gar nicht geändert. Und warum nicht? Der musste das ja im Prinzip auch gar nicht, weil sich die Anwendungsfelder nicht groß verändert haben. Also wir mussten immer zwischen 0 und 50 Grad unsere Batterien benutzen können und hatten dann auch mehr oder weniger immer die gleiche Zellchemie. Damals noch das Lithium-Kobaltoxid.
Mhm.
Ja? So, und wie schon gesagt, durch den Siegeszug der Batterie, ich meine, wir sprechen jetzt über Anwendungen im Automobil, in Drohnen, Medizintechnik, in Bohrköpfen, in der Sensorik
überall.
Ist das drin. Ja, also wir
Hörgeräte, keine Ahnung.
Ja, Hörgeräte, alles, ja, Weltraumanwendungen. Also wirklich wahnsinnig, wo wir jetzt mittlerweile schon überall Batterien haben.
Mhm.
Und da werden die Anforderungen natürlich auch ganz andere. Und
ja,
da funktioniert dieser Standard halt eben nicht mehr. Da brauchst du maßgeschneiderte Elektrolyte, und das ist eben genau das, was wir machen und wo wir uns dann halt auch eben, sagen wir mal, dann von den Mitbewerbern unterscheiden. Ne?
Ja, okay, verstehe. Das ist ja großartig. Also es ist wirklich so, dass ihr eben die maßgeschneiderten Elektrolyte für jegliche Anwendung produziert und herstellt und
genau, liefert. Absolut richtig.
Ja, super. Ja. Wahnsinn. Aber war das denn dein da auch dein Promotionsthema?
Also im Prinzip habe ich auf dem Gebiet der Elektrolytentwicklung promoviert. Das ist völlig richtig. Ja. Allerdings noch so ein bisschen, wir nennen das immer Post-Lithium-Technologie. Also das, was mal danach kommen könnte, sozusagen. Mhm. Ja, also sehr grundlagenbasiert. Und damals habe ich dann promoviert auf unter anderem ionischen Flüssigkeiten. Das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema, könnten wir den ganzen Podcast mitfüllen, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, eine ionische Flüssigkeit, ganz kurz. Deswegen, sagen wir auch für den Laien, ich weiß noch, dass ich das meiner Mutter mal versucht habe zu erklären, das ist ein Salz, ja, was bei Raumtemperatur flüssig ist.
Ah, okay.
Klingt ja total abgefahren. Für den Nichtchemiker, meine Mutter hat damals gesagt, ja, dann, wenn ich mein Natriumchlorid, also ich glaube, das hat meine Mutter gar nicht gesagt, aber wenn ich das Kochsalz in das Nudelwasser tue, dann habe ich auch ein flüssiges Salz. Und das ist es ja eben nicht. Da habe ich ein Salz gelöst in Wasser.
Gelöst in Salz, genau.
So, und jetzt muss man sich vorstellen, Natriumchlorid, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, schmilzt bei 803 Grad. Mhm. So, und jetzt muss man sich halt einfach vorstellen, dass man ein anderes Salz hat, auch ein Kation, also positiv geladenes, und ein Anion, negativ geladenes Ion. Und da reicht dann letztendlich die Raumtemperatur schon aus, um das ganze System flüssig zu machen. Die haben unfassbar abgefahrene Eigenschaften, zum Beispiel niedrigen Dampfdruck. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Glas Wasser, was ich vor mir stehen habe, auf den Tisch schütten würde, dann wäre das vielleicht nach einer Stunde verdunstet, weil das einen hohen Dampfdruck hat, also relativ hohen Dampfdruck. So, wenn ich jetzt aber eine ionische Flüssigkeit hier auf den Tisch schütten würde, dann wäre die in 3 Wochen immer noch da.
Ah, okay.
Ja, weil das ja einfach aus Ionen besteht.
Ja.
Und die haben enorm, also wirklich ganz interessante Eigenschaften. Und die habe ich dann untersucht, zum Beispiel auch für eine Anwendung als Elektrolyt-Lösungsmittel.
Also
klappt auch wunderbar. Man kann sich aber vorstellen, dass die Synthese natürlich recht aufwendig und teuer ist.
Ja, das denke ich mir. Also, aber perfekte Vorbereitung im Prinzip für eure Elektrolyt-Forschung quasi.
Ja, ne? Absolut. Also das war auch nur ein Thema. Ich habe dann auch noch auf diesen klassischen Systemen gearbeitet, also sehr, sehr nah an der Anwendung selber, dann auch mit einem großen OEM, also mit einem Automobilhersteller zusammen. Mhm, und da ist es dann auch gelungen, zum Beispiel auch eine Patentanmeldung durchzukriegen für ein Elektrolytadditiv.
Sehr gut.
Also sowohl dann eben diese, ich sag mal so, die etwas weiter entferntere Anwendung, ja, der ionischen Flüssigkeiten, aber dann auch sehr anwendungsnah.
Mhm, sehr gut. Aber kommen wir jetzt mal einmal zu eurem Team. Da hast du vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Kannst du noch mal einmal erzählen, wer dabei ist bei dir
gerne.
Und wer deine Co-Founder sind?
Ja, genau. Also da muss man vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Ich habe ja dann auch schon angedeutet, dass wir uns für einen Exist-Forschungstransfer damals beworben haben. Genau, im ersten Anlauf hat das nicht geklappt. Zu meinem Glück, sage ich jetzt mal, weil dann hatte ich noch Zeit, mein Promotionsstudium zu Ende zu bringen, um dann letztendlich dann einer der Gründer zu werden. Genau, und das, also wenn ich dann von den Gründern spreche, das sind dann 4 Personen, die nämlich auch in Exist gefördert werden. Also das ist zum einen dann eben der Ralf Wagner, der unser Geschäftsführer ist, dann Stefan Röser und Sebastian Steiger. Und wie sich das dann auch bei einer Exist-Bewerbung gehört, müssen das 3 Wissenschaftler sein und 1 BWLer.
Ja.
Genau, und ich glaube, den meisten, ich sag mal, Wissenschaftlern, denen fehlt es immer am BWLer. Das war bei uns nicht der Fall. Letztendlich Ralf und Sebastian haben auch zusammen damals Wirtschaftschemie studiert. Sebastian hat sich dann noch so ein bisschen mehr in diese Marketingrichtung noch entwickelt. Deswegen passte das perfekt.
Perfekt, ja.
Und genau, das ist so das Gründerteam. Ne?
Mhm. Gutes Team, auf jeden Fall. Sehr gut. Was ist denn jetzt so quasi euer Kundenstamm? Bei wem oder an wen verkauft ihr eure Produkte?
Ja, da muss man auch vielleicht verstehen, welche Geschäftsbereiche wir bei Elad überhaupt haben.
Also erzähl das
sind
doch mal ein bisschen.
Im Prinzip, im Großen und Ganzen sind es 3.
Mhm.
Und anfänglich war es so, also schon relativ zeitnah nach der Zusage der Exist-Förderung, haben wir eigentlich unmittelbar gegründet, was auch nicht so typisch ist. Also ich glaube, Exist sieht vor, dass man so innerhalb der oder nach 12 Monaten dann gründet. Ich glaube, wir haben also wirklich mehr oder weniger nach dem Zulassungsbescheid haben wir direkt sozusagen einen Termin beim Notar gemacht, haben die GmbH, also die Elad Innovations GmbH gegründet, weil wir eben schon Anfragen hatten und vor allem dann in unserem Geschäftsbereich 2, das ist die Elektrolytentwicklung. Also es ist jetzt so zum Beispiel, Anna, du könntest jetzt sagen, Kolja, ich habe hier eine Komponente, die stelle ich her im großen Maßstab. Ich, keine Ahnung, können wir die zum Beispiel in einer Batterie im Elektrolyten verwenden?
Ja. So, was für eine Komponente zum Beispiel?
Ja, das kann irgendeine chemische Komponente sein, von der du dir nicht sicher bist, ob die möglicherweise gute Eigenschaften mit sich bringt.
Okay, ja? Achso, dann könnte ich dich anrufen und sagen, ich möchte das mal testen.
Ja, genau. Und dann gucken wir uns natürlich erstmal die Substanz an und sagen, ja, okay, macht das Sinn, macht das gar keinen Sinn. Also beraten den Kunden da, arbeiten dann wirklich auch an dem Painpoint sozusagen. Und das ist vielleicht auch die beste Message erstmal generell für alle noch Gründer, dass man halt immer möglichst nah am Kunden arbeitet, weil der letztendlich derjenige ist, der das dann natürlich auch bezahlt. Ne?
Klar. Also muss man wichtiger Tipp.
Ja, ist eigentlich der wichtigste Tipp.
Ja, eigentlich schon, ja.
Man kann eigentlich nicht nah genug am Kunden sein. Mhm. Immer den Kunden fragen, was er will, was er braucht. Mhm. Und wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt er wieder und dann bezahlt er halt auch eben gerne für die Dienstleistung, die man dem Kunden anbietet.
Na klar, da würde unser Projektleiter, Herr Professor Wiesel, dich jetzt schon mal dafür abfeiern.
Ja,
perfekt. Dafür, dass du das sagst.
Und das ist uns ja auch schon bisher gut gelungen. Also wir haben wirklich auch dann, also wir konnten erstmal den Kundenstamm ausbauen, nicht nur in der GW2, also in der Elektrolytentwicklung, sondern haben auch viele Wiederholungstäter sozusagen. Ja, also die uns darin auch bestätigen, dass das, was wir machen, wichtig und richtig ist. Aber um das vielleicht nochmal eben abzuschließen, letztendlich, also wenn du jetzt zum Beispiel diese Komponente dann hast, dann überlegen wir uns, wo die Anwendung finden könnte, zum Beispiel als Lösungsmittel oder auch als Additiv, also dann eine kleine Menge. Wir überlegen uns, auf welche Zellchemie, welche Anwendung letztendlich dann für diese Komponente in Frage käme. Mhm. Und dann machen wir ganz einfache Tests. Also jetzt würde mir mein Doktorvater eigentlich auf die Finger hauen und würde sagen, nein, wir testen nicht, wir untersuchen.
Ah, okay, ja.
Weil hinter einer Untersuchung steckt natürlich auch ein, wie soll ich das sagen, eine gewisse Logik. Und testen kann im Prinzip jeder.
Wir
untersuchen.
Ja.
Und letztendlich machen wir das dann natürlich mit dem Ziel, diese Komponente dann auch in eine Anwendung zu bringen. Weil der Kunde möchte natürlich dann auch diese Komponente weiter verkaufen. Mhm. Ja? Und da ist es natürlich wichtig, dass man weiß, wovon man spricht und dass man auch diese Systeme kennt.
Mhm. Aber wer sind jetzt nochmal eure Kunden? Also es ist ja jetzt nicht, dass ich dann anrufe und sage, hier, ich habe eine Komponente.
Absolut.
Vorhin hattest
richtig.
Du gesagt, es ist irgendein Automobilhersteller, mit dem du gearbeitet hast. Die würden euch anrufen und sagen, wir haben hier eine Komponente, testet die mal.
Ja, unter anderem. Ne? Also im Prinzip, es kommt immer ein bisschen auf die Geschäftsbereiche an. Also mit dem Geschäftsbereich, mit dem wir gestartet sind, die Elektrolytentwicklung, das sind dann zum Beispiel große Chemiekonzerne, die ein riesen Portfolio haben, aber nicht in dieser Batteriethematik drin sind.
Ja.
Das können Komponentenhersteller sein, zum Beispiel für Separatoren.
Verstehe.
Dann nochmal andere Komponenten letztendlich. Mhm. Das können, wie du schon sagtest, das können Automobilhersteller sein, das wissen wir ja jetzt alle in der Diskussion natürlich auch gerade drin sind. Reichweite ist ein ganz großes Thema, Reichweiten erhöhen, wie kann man das hinkriegen mit anderen Aktivmaterialien. Ich habe gerade immer das Graphit genannt, man möchte gerne Silizium auf der negativen Elektrode verwenden, weil es einfach eine viel höhere Energiedichte hat. Also Energie pro Volumen, das ist ja im Auto wichtig, du hast nicht viel Platz.
Ja, klar.
Ja? Energie pro Gewicht ist natürlich auch nicht unwichtig. Zum Beispiel, wenn du mal an Drohnen denkst, dann trägst du die Batterie immer mit dir rum. Mhm. Und da wird schon deutlich, glaube ich, je unterschiedlicher das Anwendungsfeld der Batterie, desto anders sind dann halt eben auch die Anforderungen.
Ne? Ja, das wird sehr deutlich, ehrlich gesagt.
Und dann vielleicht noch abschließend, das war ja GW1, GW2, Geschäftsbereich 2, den wir da machen, die Entwicklung. Wir produzieren ja auch.
Ja.
Und da haben wir angefangen sozusagen mit einer, wir nennen es gerne liebevoll die Manufaktur, die Elektrolytenmanufaktur, weil wir das wirklich händisch machen. Was man verstehen muss, ist, dass wir da mit höchsten Qualitäten arbeiten müssen und höchsten Reinheiten. Also total unter Wasserausschluss zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir arbeiten unter Inertgas, also Stickstoff, Argon. Mhm. Da darf wirklich kein bisschen Wasser sozusagen im Elektrolyten in der Zelle sein. Das ist so ein Zellgift. Entstehen dann Reaktionen, die man nicht haben möchte. Mhm. Das heißt, wir herausfordern an der Stelle. Und was wir da machen dann bei der Produktion letztendlich, dass wir zum Beispiel Auftragsformulierungen durchführen. Also du könntest jetzt sagen, zum Beispiel als Universität, könntest du jetzt sagen, Kolja, wir haben hier in unserem Arbeitskreis möchten wir gerne zum Beispiel Natriumbatterien untersuchen. Könntest du uns da mal Elektrolyte vorschlagen? Oder wir möchten gerne, dass du uns ein Kilogramm von dem Elektrolyten AB formulierst und so weiter. Und dann würden wir das auch darstellen. Also in dem Geschäftsbereich haben wir vor allen Dingen Universitäten, Forschungseinrichtungen als Kunden, aber auch schon größere Zellhersteller, die sich an uns wenden.
Ach super.
Und da soll natürlich jetzt auch noch so die Entwicklung weitergehen. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, von der Manufaktur wollen wir jetzt wirklich wirklich produzieren im größeren Maßstab. Mhm. Also da sind dann auch Projekte geplant mit unserem designierten Skalierungspartner, dass wir dann die Produktion doch wirklich in den vierstelligen Tonnenmaßstab bringen.
Wahnsinn, super. Also toll, dass ihr auch schon direkt zwei Geschäftsbereiche jetzt habt. Also das ist ja ganz großartig. Mhm. Aber ich wollte noch mal sagen, dass es schon wirklich deutlich wird, was du jetzt vorhin erklärt hast. Also mit den verschiedenen Anwendungen. Einfach weil es so viele verschiedene Anwendungen gibt, müssen die Leute ja jetzt reagieren. Und wie du vorhin gesagt hast, manche sind nicht so in diesem Batteriethema drin, die sich damit einfach nicht so auskennen. Die wenden sich dann an euch, ne? Weil sie genau wissen, dass sie umdenken müssen und verschiedene Batterien für verschiedene Bereiche jetzt anbieten müssen quasi, ne?
Ja.
Also das ist ja richtig super, muss ich echt sagen.
Ja, und was da halt auch nochmal wichtig ist zu verstehen, letztendlich, man spricht immer gerne von der Nische.
Ja. Ja?
Letztendlich, man könnte jetzt sagen, ja, okay, es gibt ja, wer sind denn eure Konkurrenten zum Beispiel, ne? Eure Mitbewerber, nennen Sie mal Mitbewerber.
Ja,
Das sind in erster Linie natürlich dann asiatische Elektrolytproduzenten. Warum Asien? Ja, weil es da natürlich günstig ist zu produzieren. Mhm. Da ist eine gewisse Marktdominanz vorhanden.
Mhm.
Allerdings ist da halt auch irgendwie, ja, Economy of Scale das Schlagwort. Also das bedeutet, die produzieren natürlich dann in einem Wahnsinnsmaßstab und sind aber dann dadurch natürlich nicht so flexibel.
Mhm.
Also wir können jetzt nicht sagen, okay, Anne, du möchtest jetzt gerne eine Tonne von einer bestimmten Rezeptur, die wir möglicherweise erarbeitet haben zusammen, wenn die sagen, das machen wir nicht. Du kaufst gefälligst unseren Standard-Elektrolyten, von dem wir, was weiß ich, 10.000 Tonnen pro Jahr herstellen.
Mhm.
So, und natürlich kann man sich jetzt vorstellen, dass das dann für ein junges Unternehmen wie uns natürlich schwer ist, damit zu konkurrieren.
Ja, klar.
Und das haben wir uns auch nicht zum Ziel gemacht, also diesen Massenmarkt zu bedienen.
Mhm.
Weil wir eben die Stärke der Eli darin sehen, dass wir eben flexibel sind, dass wir mit dem Kunden zusammen ein Rezept entwickeln, was wirklich perfekt auf die Anwendung passt, perfekt auf die Zellchemie, die der Kunde halt nun mal eben auch benutzt. Und dass wir dann wirklich maßgeschneidert ein Rezept für den Kunden zusammen mit dem Kunden etablieren und dann auch produzieren können.
Ja, ja. Finde ich eine sehr gute Strategie, muss ich sagen. Habt ihr denn aber, das wollte ich jetzt vielleicht noch mal einmal kurz fragen, irgendeinen Patentschutz oder so, wenn ihr euch jetzt gegenüber dem asiatischen Markt und den Wettbewerbern da durchsetzen wollt?
Ja, haben wir. Man muss da verstehen, dass die Patentlandschaft sehr, sehr groß ist, sehr unübersichtlich ist.
Mhm.
Also wenn man jetzt zu einem Zellhersteller geht, zum Beispiel LG, Panasonic ist ja jedem ein Begriff, und mal sagt, ja, was benutzt ihr eigentlich für einen Elektrolyten? Ja, dann wird man keine Antwort bekommen.
Nee.
Und es ist wirklich so, dass die Elektrolytrezeptur selbst in einer so großen Firma wirklich nur eine Handvoll Menschen kennt. Also die liegt da irgendwo im Safe. Es ist sogar so, dass teilweise nur Komponenten geliefert werden und die das wirklich vor Ort zusammenmischen. Also es ist wirklich ein ganz großes Geheimnis dann, was letztendlich der Anwendung findet. Da sieht man auch nochmal die Wichtigkeit,
ja,
dieses System dann auch zu verstehen. Und wir haben ein Patent, letztendlich, was wir auch mit in den Exist dann integriert haben, wenn man so will, Patent für ein Additiv. Und das ist sehr, sehr vielversprechend an der Stelle. Das kann man nicht anders sagen. Und da haben wir natürlich dann auch Exist nutzen dürfen, sozusagen dann diese Technologie weiterzuentwickeln.
Ah, super, ja.
Ja, und das gibt uns dann natürlich auch schon gewisse Möglichkeiten. Dennoch muss man auch ganz klar sagen, Patentlandschaft ist riesig. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ein Multikomponentensystem.
Ja.
Du kannst dir vorstellen, wie viele Komponenten mittlerweile auch patentiert sind, wurden. Da ist natürlich das Thema FTO, also Freedom to Operate, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Also was darf man überhaupt verwenden, in welchem Land? Aber dann muss man sich auch ganz klar sein, im Prinzip ein Patent ist ja nichts anderes als ein Verbietungsrecht. Also wenn du das jetzt benutzen würdest, was wir haben, dann dürfte ich sagen, Anne, bitte hör auf, das zu verwenden. Aber das musst du natürlich dann noch erstmal durchsetzen.
Ja, das musst du erstmal schaffen, ja, genau. Du hast jetzt gerade schon das Thema Exist angesprochen, oder wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, den Exist-Forschungstransfer, den hattet ihr bekommen.
Ja.
Das, würdest du sagen, hat euch auf jeden Fall geholfen, ne?
Ja, ungemein.
Ja.
Also man kann, glaube ich, sagen, dass wir ohne Exist möglicherweise diesen Sprung auch gar nicht gewagt hätten.
Ah, okay.
Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der jetzt aus diesem Technologie-Background wirklich gründen möchte. Exist ist da ein wunderbares Programm, weil es einem einfach auch die Möglichkeit gibt, die Ruhe gibt, sozusagen die Technologie auch noch weiterzuentwickeln, ohne dass man Angst haben muss, sozusagen zu verhungern. Ja? Also es ist ja in erster Linie eine Personenförderung. Und das hat uns extrem geholfen. Natürlich Exist, aber auch die Unterstützung der Universität, ne? Mietbatterieforschungszentrum habe ich gerade schon genannt. Aber dann auch noch, ja, also wir hatten wirklich eine Vielzahl von Unterstützern, wenn ich da auch an die AFO denke, ja, also das ist ja so, mündet ja auch ins Reach jetzt, ja, glaube ich, genau, so ein bisschen, ja, ne? Also Janita Tönnissen, Elisa Franz, erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, dass wir da auch so ein Führungskräfte-Coaching hatten. Elisa hat uns super auf Pitches vorbereitet, ja, und also das war wirklich großartig, was wir da an Unterstützung erfahren durften. Vielleicht auch noch ganz interessant, ich werde das auch nicht vergessen, habe ich einmal gepitcht bei der IHK. Ich glaube auch, das waren so 7, 8 Menschen, die dann da saßen. Und einer von denen, Herr Josting, also auch da nochmal herzlichen Dank, Herr Josting, für die Unterstützung gerade in der Anfangsphase, ein Steuerberater in Ruhestand, der das Projekt so spannend fand, dass er uns dann auch ehrenamtlich Unterstützung angeboten hat.
Ach, das ist ja nett.
Also gerade bei dem Prozess des Gründens,
ja,
das muss man ja auch mal verstehen letztendlich, wenn man dann gründet, dann macht man ja nicht mehr das, was man gelernt hat letztendlich, also in dem Fall die Chemie, sondern da kommen ja ganz viele andere Themen auf einen eingeprasselt, wie zum Beispiel, ja, so einen Gesellschaftervertrag aufzusetzen.
Ja, klar.
Dann ist man auf einmal genötigt, irgendwie ein halber Jurist zu werden,
ja, ja, ne,
auf dem Weg dahin. Alles super spannend. Und ja, da haben wir extrem viel Unterstützung bekommen. Last but not least natürlich dann auch die Familie. Das muss man natürlich dann auch mitmachen.
Ne? Das stimmt, ja.
Also gerade auch bei mir, ich bin in der Gründungsphase dann Vater geworden, zweifacher Vater sogar geworden. Und klar, dann ist natürlich viel Arbeit und dann kommt man abends vielleicht mal ein bisschen später nach Hause und das muss die Familie natürlich auch mitmachen.
Ja, klar,
das muss
sie mitmachen.
Wenn man die Unterstützung nicht hat, dann ist es natürlich ganz schwierig.
Ja.
Und da kann man froh sein, wenn man diese Unterstützung,
ja,
hat,
auf jeden
so
Fall,
wie wir die haben.
Auf jeden Fall. Also Unterstützung und aber auch eben wieder das berühmte Netzwerk, was einem hilft und einen dann weiterträgt.
Ja, absolut. Ne? Also Netzwerk ist sehr, sehr wichtig.
Ja, ja. An welcher Stelle steht ihr denn jetzt gerade? Also beziehungsweise, was braucht ihr gerade oder sucht ihr gerade irgendwas? Können wir irgendwie vielleicht einen Aufruf für euch starten oder so?
Ja, nett, dass du fragst. Also wo stehen wir gerade? Die E-Light ist gestartet mit 4 Mitarbeitern. Das haben wir ja gesagt. 4 operative Gründer, nennen wir es mal so. 4 operative Gründer und uns ist es jetzt gelungen, innerhalb von 2 Jahren, also gegründet sind wir im Mai 2019, dann doch auf 12 Personen schon zu wachsen.
Oh, wow.
Das heißt, wir haben uns sozusagen ein bisschen emanzipiert von unserem Mutterinstitut, haben eigene Räumlichkeiten bezogen im Technologiehof, auch wiederum eine Adresse, die man hervorheben muss, wenn wir über Unterstützung sprechen. Also der Technologiehof hat da auch wirklich alles möglich gemacht, um uns da an der Stelle auch zu unterstützen mit Räumlichkeiten. Das ist nicht immer ganz einfach in Münster. Ich glaube, das kann man sagen, gerade wenn es um Laborfläche und so weiter geht, was ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, wenn das so hochfrequentiert ist. Aber vielleicht auch da noch ein Ansporn an die passenden Stellen da vielleicht noch ein bisschen aufzustocken, ja, in den Räumlichkeiten.
Würden wir auch unterschreiben.
Und nee, also deswegen, die E-Light ist jetzt im Technologiehof, haben Büros, Laborflächen bezogen. Ich glaube, wir sind sogar der zweitgrößte Mieter mittlerweile.
Super, ja.
Und also das läuft wirklich gut. Also das heißt, da stehen wir jetzt gerade personell bei 12 Leuten. Und ich hatte das ja auch schon mal eingangs erwähnt, dass wir sozusagen jetzt die Produktion ja auch skalieren wollen. Das wollen wir mit unserem designierten Skalierungspartner machen.
Ja.
Ja, um die E-Light dann auch nochmal nachhaltig, sagen wir mal, in dem Geschäftsbereich wachsen zu lassen.
Okay. Verstehe. Ja, super. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert, also von euch und eurem Thema. Ich würde sagen, Kolja, ganz vielen Dank, dass du da warst und dass du uns euer Startup näher gebracht hast und die E-Light Innovations erklärt hast.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne.
Also zusammenfassend lässt sich wieder sagen, Exist lohnt sich. E-Light Innovations konnten sich die Forschungstransferförderung sichern und ihre Idee damit in ein Business umwandeln. Wenn ihr mehr zum Thema Exist hören möchtet und wissen wollt, wie ihr solch einen Formfehler vermeidet, von dem Kolja heute gesprochen hat, dann meldet euch gern bei uns.
Das war der Reach Podcast. Create Future Together.